ARD. In einer meiner früheren WGs hatten wir im Bad direkt neben der Toilette eine Postkarte hängen. Zu sehen war da ein spießiges Wohnzimmer mit gemusterten Tapeten. Und quer über der Karte stand in fetten Buchstaben: Woanders ist auch scheiße. Ich mit meinen geheimen Flucht- und Reiseplänen fand diese Karte damals ziemlich deprimierend. Aber ja, insgeheim war mir klar, dass sich an einem anderen Ort nicht alle Probleme in Luft auflösen. Bei Julia, von der ich euch heute erzähle, war der Ruf nach dem Woanders so laut, dass sie ihn irgendwann nicht mehr überhören konnte. Doch ohne diesen einen Menschen wäre es wohl nur ein Traum geblieben.
Sie war diejenige, die es am besten nachvollziehen konnte, diesen Schritt aus der Stadt rauszumachen. Sie hatte ihn ja schon vollzogen.
Ich würde sagen, wir waren seelenverwandt in der Phase. Absolut.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch, der Podcast über Begegnungen, die ein Leben verändert haben. Heute Julia und das Haus. Julia ist ein richtiges Großstadtkind. Eigentlich kennt sie 45 Jahre nichts anderes. Sie ist in einer geboren und später wohnt sie 14 Jahre in der deutschen Großstadt schlechthin, in Berlin. Lange Zeit ist das ihre Wahlheimat.
In meinem Freundeskreis gab es DJs, in meinem Freundeskreis gab es Leute, die auch alle sehr kulturell interessiert waren. Also zwischen Ausstellungseröffnungen, Galerien, die von Freunden geführt wurden, Clubbesuche, eigene Partys, die veranstaltet wurden, Konzerte. Das Theaterleben habe ich sehr geliebt. Also ich habe wunderschöne Erinnerungen an noch sehr verrückte Zeiten in Berlin-Mitte, als Tacheles noch lebte und meine Lieblingsband aus Chile jährlich im Sommer zu Besuch kam und wir im Tacheles getanzt haben. Berlin habe ich als mein Zuhause gesehen.
Julia verdient als Eventmanagerin ziemlich gut und kann ein bisschen was ansparen. Davon kauft sie sich eine kleine Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Das war schon damals ein total angesagter Kiez. Heute kann sich das fast keiner mehr leisten, aber damals sind die Preise noch günstig. Doch langsam verändert sich die Stadt. Immer mehr Investoren, Neubauten, Luxussanierungen, die Mieten steigen, alte Bewohner werden verdrängt. Künstler können sich ihre Ateliers und Probenräume nicht mehr leisten. Stattdessen wird alles schicker, aber nicht nur. Julia beobachtet immer mehr Obdachlose und Aggressivität in den U-Bahnen und Leute, die zum billigen Feiern nach Berlin kommen. Das Miteinander wird rauer.
Die Warschauer Straße hat sich in den letzten Jahren dann unglaublich schnell verändert. Und dieses Gefühl, man geht mal eben schnell einkaufen, war nicht mehr ein, man geht mal eben schnell einkaufen. Es war Slalomlaufen zwischen Touristen, es war laut. Leute, die nicht einfach einkaufen waren, sondern einfach am helllichten Tag, Tag wie Nacht Party gemacht haben, das war plötzlich, hat das Stadtbild komplett verändert, also zumindest mein Kiez.
Julia wohnt um die Ecke vom Görlitzer Park. Der wird immer mehr zum Drogenhotspot. Ständig verschwinden Fahrräder aus den Höfen der Häuser. Ständig Polizeieinsatz.
Ich habe das als sehr anstrengend empfunden.
Julia merkt, wie viel Kraft sie das kostet. Ich kann das super gut nachvollziehen. Diese Ecke vom Görlitzer Park kenne ich ganz gut. Und jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, mein Kopf platzt gleich. Ähnlich geht's auch Julia.
Mein Nervensystem war irgendwie angekratzt von all dem. Ich fühlte mich super unruhig. So eine Dauerunruhe. Und nicht wirklich zur Ruhe kommen, sich nicht fokussieren und auch eine Unzufriedenheit. Ganz klare Unzufriedenheit, weil nicht so ganz klar war, was ist das hier eigentlich alles? Das ist alles viel zu viel, es ist immer zu viel, immer zu stressig, immer zu laut.
Auch die Arbeit als Eventmanagerin stresst Julia mehr und mehr. Sie muss zum Beispiel Produkte bewerben, hinter denen sie nicht steht. Oder Leuten einen Service bieten, die ihr total unsympathisch sind. Die vielen oberflächlichen Gespräche kommen ihr immer sinnloser vor. Und sie merkt, etwas muss sich verändern. Und Julia geht einen ersten Schritt.
Die erste Umorientierung, die sich mir dann geboten hat, war, in einem Flüchtlingsheim in Berlin Mitte zu arbeiten und Deutschunterricht zu geben für Flüchtlinge.
Das war 2015. Ihr erinnert euch sicher, das Jahr, als so viele Geflüchtete besonders aus Syrien kommen. Julia springt als Deutschlehrerin ein. Erst laufen beide Arbeiten parallel. Eventmanagement und Freiwilligenarbeit für Geflüchtete. Dann bewirbt sich Julia an Sprachschulen, die zu der Zeit Quereinsteiger suchen, und macht dort eine Fortbildung. Ihren Job als Eventmanagerin hängt sie schließlich komplett an den Nagel.
Ich war natürlich mehr als nur eine Deutschlehrerin. Oftmals hatte ich auch die Funktion einer Therapeutin natürlich, ne? Das war der erste Schritt der Veränderung.
Vielleicht hätte Julia so zufrieden sein können mit dem neuen, erfüllenderen Job und mit gelegentlichen Ausflügen ins Umland. Doch ihr ahnt es vielleicht. In ihr lodert weiter eine Flamme. Sie will, nein, sie muss noch mehr verändern. Sie weiß in dem Moment nur noch nicht was. Ein Mann für eine ernsthaftere Beziehung läuft ihr nicht über den Weg. Kinder will sie nicht. Dazu liebt Julia zu sehr ihre Unabhängigkeit. Eines Tages trifft sie Felipe wieder. Jedenfalls will sie ihn in dieser Geschichte so nennen. Er ist ein alter Freund, der gerade in Berlin auf Durchreise ist. Felipe wohnt eigentlich auf dem Land, in Südfrankreich. Die beiden machen zusammen Urlaub und verlieben sich. Danach entscheiden sie, zusammen zu bleiben, auch wenn sie nicht an einem Ort wohnen.
Und haben dann versucht, über die Distanz Südfrankreich-Berlin eine Beziehung aufrechtzuerhalten.
Das ist nicht leicht, aber Julia entdeckt in dieser Zeit eine neue Liebe. Die zum einfachen Leben, weit weg von der Stadt.
In Südfrankreich habe ich schon zum ersten Mal gespürt, dass diese Naturverbundenheit, dadurch, dass man auf einem Dorf lebt, Natur anders wahrnimmt. Also das heißt Wind, Sonne, Stürme, Regen, all das hat plötzlich so eine andere Intensität. Ich fand das unglaublich toll und mir ist aufgefallen, wie wenig wir das eigentlich in einer Großstadt leben oder wie wenig bewusst wir das haben.
In Julia wächst ein Traum heran. Aus Berlin weggehen, mit Felipe zusammenleben in einem kleinen Häuschen auf dem Land und vor der Tür ein eigener Gemüsegarten. Am liebsten in Spanien. Das Land kennt sie gut von verschiedenen Reisen. Und Spanisch ist ihre gemeinsame Sprache, weil Felipe gebürtiger Chilene ist. Aber er lässt sich auf dieses Gedankenspiel nicht wirklich ein. Eine Zeit lang hofft sie noch. Aber dann ist sie sich sicher, das wird nichts mit dem Zusammenleben.
Da war erstmal eine große Enttäuschung, als ich dann für mich feststellte, es musste gar nicht ausgesprochen werden, es war mir dann klar, dass es nicht passieren würde.
Julia hadert und quält sich. Sie weiß einfach nicht weiter. Schließlich, nach ein paar Monaten, entscheidet sie sich, sich von Felipe zu trennen. Sie sieht einfach keine gemeinsame Zukunft.
Dann wurde diese Trennung vollzogen und es war wirklich schwer. Also es war, ich möchte sagen, einen Monat lang wirklich richtig, richtig schwierig für mich. Und ich habe an nichts gedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wegzugehen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, irgendwas zu tun, sondern ich musste einfach gucken, dass ich mit meinen Kräften, mit meinem Schmerz haushalte.
Wenn es Julia nicht gut geht, neigt sie zu Aktivismus. Das kenne ich ein bisschen von mir. Sie versucht, sich ganz auf die Arbeit zu konzentrieren, sich abzulenken. Sie trifft gute Freunde. Aber den Trennungsschmerz trägt sie wie eine Last durch die Gegend. Das geht einige Wochen so. Doch eines Tages steht sie auf und nimmt plötzlich etwas anderes an sich wahr. Statt Niedergeschlagenheit ist da eine unbändige Kraft.
Vielleicht muss das an der Stelle auch noch mal kurz genannt werden, weil das war für mich etwas, was ich sehr viel später erst verstanden habe, nämlich diese Tiefe, die man mit jemandem teilen kann und die dadurch entstehende Verletzbarkeit, wenn es dann nicht mehr läuft, ist eine Verletzbarkeit, die so stark ist, die ich unterschätzt habe, aber die ich so stark gespürt habe und immer als was Negatives dargestellt habe. Dabei habe ich ja selbst gespürt, dass es positiv war. Das heißt, diese Trennung, dieser Schmerz, diese Verletzbarkeit, die man im Moment spürt, war wandelbar. War plötzlich wandelbar in Kraft. Ich hatte Kräfte wie nie zuvor. Willenskräfte vor allem und absolut angstfrei.
Und dann kommt dieser Tag, an den Julia sich noch lange erinnern wird. Wie gewohnt checkt sie ihre Facebook-Seite und sieht sofort das Glöckchen in der Ecke mit der roten Eins. Eine neue Benachrichtigung von Noemi. Noemi ist eine gute alte Freundin von Julia. Sie wohnt in Spanien. Und sie schickt Julia ein Foto und einen Satz. Vier warme Worte, die ihr unglaublich gut tun.
Come back soon, Sister.
Julia hat diesen Facebook-Eintrag immer noch. Das Foto über dem Satz ist in Spanien bei Noemi entstanden. Darauf sitzen die beiden an einem kleinen Holztisch in einem Garten. Sie trinken Kaffee, essen Kuchen und man sieht, wie glücklich sie sind. Noemi krault ein Hund, drumherum grünes Gras, die Wurzeln eines Baums, Blätter. Das ist der Moment, in dem Julia weiß, sie wird alles tun, um dorthin zu ziehen, wo Noemi schon ist, in die katalanischen Berge. Die Facebook-Nachricht von Noemi und die Telefonate mit der Freundin wirken wie eine treibende Kraft. Wovon sie mit ihrem Ex-Freund Philippe geträumt hat, auf dem Land zu leben, in der Natur, darum darauf verzichten, nur weil der Typ nicht mitspielt. Noemi, die Freundin in Spanien, wird jetzt zu der, die ihren Aufbruch und ihre Vision begleitet. Denn Noemi hat schon selbst große Schritte in ihrem Leben gewagt.
Ich würde sagen, wir waren seelenverwandt in der Phase. Absolut. Schon davor, aber vor allem in diesem Moment. Sie war diejenige, die es am besten nachvollziehen konnte, diesen Schritt aus der Stadt rauszumachen. Sie hatte ihn ja schon vollzogen.
Julia beschreibt Noemi als sehr beeindruckende Frau. Warum sie nicht selbst zu Wort kommt, das verrate ich euch später. Kennengelernt haben die beiden sich in Berlin über die Arbeit, genau genommen bei der Leichtathletik-WM 2009. Julia macht damals bei der WM das Eventmanagement für das sogenannte Kulturstadion. Noemi ist für die Musik zuständig und engagiert und betreut Bands.
Sie war super lebendig, super lebhaft und sie war super herzlich. Sie war schon auch distanziert, weil sie war eine Erscheinung und auch vorsichtig wahrscheinlich, wie ich in den Laufe der Jahre dann auch verstanden habe, dass Leute natürlich erstmal auf sie anspringen durch ihre Erscheinung. Eine große, unwahrscheinlich schillernde, wunderschöne Frau, die auch viele Jahre als Model gearbeitet hat. Und erstmal durch ihr Erscheinen, durch ihr Auftreten und ihre freundliche und lockere und herzliche Art erstmal wahnsinnige Präsenz hat.
Noemi und Julia sind ungefähr gleich alt. Noemis Mutter kommt aus Spanien und ihr Vater aus Ghana. Die beiden sprechen Spanisch, Noemis Muttersprache. Sie verbringen in Berlin so viel Zeit miteinander, dass sie irgendwann sogar viele gemeinsame Freunde haben. Doch dann verlässt Noemi Berlin. Sie will sich auf die Suche nach ihren Wurzeln machen und lebt in ziemlich vielen unterschiedlichen Ländern. Irgendwann landet sie in Katalonien, in der Gegend von Montseny. Und sie bleibt. Julia und Noemi halten die ganze Zeit weiterhin Kontakt. Und Julia besucht sie öfter in Katalonien.
Wenn ich nur an die Straßenbeleuchtung denke, zum Beispiel, die so schön orange schimmert und so einen leichten, verträumten Schein auf die Straßen wirft, das hat gleich sowas. Da kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Ja, vom Dorf war es immer nicht weit bis zum nächsten Wald. Also, das war irgendwie toll.
Als Julia die Facebook-Nachricht von Noemi erreicht, gibt es also plötzlich eine Vision. Da ist jetzt nicht mehr nur das, was sie nicht mehr will, sondern auch das, wo es sie hinzieht. Julia erinnert sich noch genau an ihre Besuche in Katalonien. An dieses große Glücksgefühl auf den Wanderungen, das sie immer hatte. An die gewaltigen grünen Berge, bei denen man sich als Mensch mit seinen Sorgen ganz klein vorkommt. Aber auch an die Lebendigkeit auf den kleinen Straßen und Dorfplätzen, wenn am Wochenende Markt ist.
Und dieser Drang und dieser Wunsch und diese Vision war so stark, dass ich, glaube ich, mich innerhalb von 1, 2, 3, 4 Wochen aus all diesem Kummer geschält habe. Natürlich den nächsten Flug nach Barcelona gebucht habe, um meine Freundin zu besuchen. Und plötzlich nämlich mit der Vision, vielleicht dort etwas zu finden und mein neues Leben aufzubauen.
Hätte Julia nicht schon vorher die innere Bereitschaft für Veränderung gehabt, hätte Noemis Facebook-Nachricht ihr nie diesen Anstoß gegeben. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, Serendipität. Das Wort steht für den Zufall, den man zu nutzen weiß. Aber dafür braucht man, wie Julia, erstmal eine bestimmte mentale Offenheit. Bei Julia geht dann alles ganz schnell. Sie fliegt nach Spanien zu Noemi und macht sich auf die Suche nach ihrem neuen Zuhause. Ja, und hier endet sie dann leider schon, die kurze Glückssträhne. Eine Bleibe in Montseny zu finden, stellt sich nämlich als extrem schwierig raus. Julia wohnt erstmal in verschiedenen WGs oder zur Untermiete, zwischendurch auch mit Noemi zusammen. Die ersehnte Ruhe kehrt so aber nicht ein. Und sie sehnt sich nach einem ganz eigenen Ort. Und nach noch weniger Stadt.
Ich merkte ganz bald, ich muss also wirklich aufs Land. Ich muss irgendwie Natur um mich herum haben. Ich muss die Tür öffnen und grün sehen. Weil sonst wäre dieser Schritt nicht der Schritt gewesen, den ich mir wirklich erträumt hatte.
Die Suche nach einer Wohnung oder einem Haus zieht sich. Sie lernt zwar immer mehr Leute kennen und viele unterstützen sie bei der Suche, aber es gibt immer wieder Rückschläge. Einmal eröffnet sich die Möglichkeit, mit zwei anderen Frauen gemeinsam ein Haus auf dem Dorf zu mieten.
Und um das jetzt abzukürzen, ist aus diesem Projekt nichts geworden. Ganz kurzfristig hat sich der Vermieter entschieden, dass er das Haus nicht an uns vermieten möchte. Das war wirklich am selben Tag der Vertragsunterschreibung. Und da war ganz klar meine Krise. Das heißt, in dem Moment wusste ich nicht, wo bleibe ich, was mache ich hier, welche Option habe ich überhaupt.
Julia ist es leid, ständig aus dem Koffer zu leben und am Rande der Verzweiflung. Am Tag der geplatzten Vertragsunterzeichnung kommt sie bei einer Freundin unter. Die schaut am Frühstückstisch in ihre WhatsApp-Nachrichten und sagt plötzlich:
Julia, würde es dich auch interessieren, ein Haus zu kaufen? Und da ich sehr verzweifelt war und das für mich bis dato nur eine zweite Option gewesen ist, nicht die erste, habe ich gesagt, ist mir egal, ich gucke mir alles an. Und ich so, okay, gut. Das Haus liegt da oben im Wald, fernab vom Dorf, aber gut erreichbar mit dem Auto und es ist in einem Naturpark. Okay. Habe ich gedacht, na gut, was soll's.
So weit ab und ganz allein in der Natur? Oh, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und kaufen? Dafür müsste sie ihre Wohnung in Berlin verkaufen und damit alle Wurzeln kappen. Julia ist sich unsicher. Einige Tage bevor sie sich das Haus anschaut, trifft sie sich mit einer Bekannten. Mit der hat sie schon öfter über spirituelle Themen gesprochen. Eigentlich ist Julia ein rational denkender und geerdeter Typ. Aber es gibt da auch diese andere Seite in ihr, die an etwas Größeres glaubt. An Verbindungen zwischen Dingen und Menschen, die unser Bewusstsein nicht erfassen kann. Die Bekannte kennt sich gut aus im Kartenlegen und bietet Julia an, es für sie und ihre Situation zu tun.
Und die hatte ihr eigenes Kartenset, das sie entwickelt hat, weil sie eigentlich Management-Ebenen, Firmen managt und mit ihnen anhand von Bildern Wege, Lösungen aufzeigt. Ich mache es kurz, es kam also in dieser Kartenlegung zwei Schlüsselkarten. Tatsächlich einmal ein Schlüssel und einmal ein Haus. Und der Schlüsselbund sollte mir zeigen, dass ich die eigene Besitzerin sein muss. Das heißt, ich bin nicht die mietet oder bei irgendjemandem lebt, sondern ich muss die eigene Besitzerin dieses Ortes sein, um ihn selbst kreieren zu können. Die Karte des Hauses war sehr interessant. Das Haus war von außen überhaupt nicht schön. Es gab ehrlich gesagt nur eine Hauskarte in diesem ganzen Set von 80 Karten, sagen wir mal.
Julia ist erstmal verwirrt. Was sollen diese Karten bedeuten? Dann kommt der Besichtigungstermin. Das Haus liegt mitten in den Bergen, fernab vom Dorf am Waldrand.
Ich erinnere mich ziemlich genau, dass ich vor dem Haus stand und dachte, ja, bis von außen hat es mich nicht angesprochen.
Aber sie denkt an die Karte, die sie gezogen hat. Das Haus auf der Karte hat von außen bei ihr auch nicht Begeisterung ausgelöst. Dann führt die Besitzerin Julia ins Haus.
Und ich komme in dieses Wohnzimmer und die Sonne schien in dieses Wohnzimmer hinein. Und da wusste ich, das ist der Ort. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also war wirklich ein unglaublicher Schlüsselmoment.
Es ist doch schon verrückt, wie man manchmal ganz genau weiß, das ist es. Selbst wenn nicht alles so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Julias ganze Intuition sagt, ja, dieses Haus möchte sie unbedingt haben. Aber sie zwingt sich, ihre Glücksgefühle zurückzuhalten. Denn die Besitzerin muss sich noch mit ihrem Mann einigen.
Sie suchten also jemanden, der dem Haus ebenbürtig wäre. Sie wollten es nicht irgendjemandem geben, sondern sie wollten das Gefühl haben, dass ihr Gedanke, den sie mit diesem Haus hatten, nämlich in der Natur zu leben, in diesem Naturschutzpark, dass es jemand zu schätzen weiß.
Zwei Wochen später dann die unfassbare Nachricht. Julia kann das Haus haben. Ihr Traum vom eigenen Häuschen mitten in der Natur in Spanien wird tatsächlich wahr. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Im darauffolgenden halben Jahr wickelt sie den Verkauf ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg ab. Dann lebt sie noch anderthalb Monate mit der Vorbesitzerin in dem Haus zusammen.
Was mir unglaublich geholfen hat, weil das Haus natürlich sehr viele Eigenarten hatte, die ich alleine so gar nicht hätte bewerkstelligen können. Was ist, wenn der Abfluss verstopft ist? Was ist, wenn die Heizung nicht anspringt? Was ist all diese Dinge? Ne? Was ist, wenn es da komisch gluckert? Was ist, wenn es regnet?
Seit 4 Jahren wohnt Julia jetzt hier. Das Erste, was sie sieht, wenn sie aufwacht, sind die Sonnenstrahlen, die hinter dem Berg hervorlugen. Sobald sie die Küche betritt, begrüßt sie ihr Hund Oskar. Sie öffnet die Tür, lässt die weiche mediterrane Luft hereinströmen und holt dem Hund von draußen sein Fressnapf. Mit einem Tee setzt sie sich aufs Sofa und schaut durch die großen Fenster. Von hier aus kann man die gewaltigen Berge sehen und den grünen Wald, der direkt neben dem Haus anfängt. Wenn Julia nicht sofort an den Schreibtisch muss, nutzt sie den Morgen, um auf dem Grundstück kleine Hölzer für den Ofen zu suchen. Sie schaut nach ihren Kräutern und wie die Bohnen, Tomaten und Kohlrabis wachsen. Sie fegt die Blätter zusammen, die der Wind vor die Haustür geweht hat. Zum Geldverdienen fährt Julia in der ersten Zeit noch öfter nach Barcelona, um dort Deutschkurse zu geben. Inzwischen macht sie das nur noch online. Angst, hier so allein zu leben, hat sie nie gehabt.
Ich habe die Sicherheit, dass irgendjemand mehr Angst hätte, zu mir nach Hause zu kommen, durch den Wald zu meinem Haus zu kommen, als dass ich Angst haben müsste in meinem eigenen Haus. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich jetzt einen Hüter habe, der gut auf mich aufpasst.
Mit Hüter meint sie den großen Hund, den sie sich angeschafft hat. Oskar. Sobald jemand Fremdes ihr Grundstück betritt, fängt Oskar an zu bellen. Ihr fragt euch bestimmt, was mit dem Menschen passiert ist, der sie überhaupt an diesen Ort geführt hat. Mit Noemi. Diejenige, die sie bestärkt hat, diese radikale Entscheidung zu fällen. Ich hatte euch erzählt, dass die beiden für ein paar Monate in einer WG miteinander gelebt haben. Danach hat Noemi sich neu verliebt. Und die beiden haben sich irgendwie voneinander entfernt. Woran es genau lag, kann Julia nicht sagen.
Es ist leider bis heute nicht geklärt. Aber denke, vielleicht waren wir beide an einem ganz wichtigen Scheideweg durch die neue Beziehung. Ich mit meiner ganz klaren Vision meiner neuen Heimat, dass sich vielleicht unsere Wege dadurch ein bisschen auseinander dividiert haben. Wir haben uns gesehen, aber unsere Gespräche wurden immer weniger und das Interesse wurde weniger. Ja, ich glaube, es waren Missverständnisse letztlich, die uns getrennt haben. Einmal haben wir darüber gesprochen, uns zusammengesetzt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Bruch damit wieder zusammengewachsen war. Und ich habe es einfach als, naja, manchmal muss man unterschiedliche Lebenswege gehen, abgehakt. Und wollte dem auch Raum und Zeit geben, dass es vielleicht einfach sich von alleine wieder zusammenfügt.
Doch das Zusammenfügen kam nicht mehr. Noemi ist im zweiten Jahr der Pandemie gestorben. Sie hatte immer wieder Probleme mit den Bronchien, erzählt Julia. Dann bekam sie Corona und hat die Krankheit leider nicht überlebt. Da ist sie 45. Für Julia war das natürlich ein extremer Schock.
Diese Dimension an Absurdität, sie so jung zu verlieren, dass sie diejenige war, die mich dorthin gebracht hat. Zu dem Zeitpunkt war dieses Haus noch nicht mal meins. Wir waren noch in der Abwicklung. Aber es war wirklich, ich hatte plötzlich diesen Schatz in den Händen und sie verschwand. Es war dieser Moment gekommen, ihres Todes. Und da hatte ich das Gefühl, dass ihr Geist um mein Haus herumschwirrte. Und das war so ein komischer Angstgefühle, die aber absurd waren. Weil es war keine Angst, aber ich fühlte mich irgendwie unsicher und nackt in diesem Haus. Es hat viele Fenster und es ist ebenerdig. Diese Fenster haben plötzlich diesen tiefen Blick in diesen dunklen Wald offenbart. Und dieses Gefühl war ganz komisch. Also ein, zwei Wochen nach ihrem Tod war das eine ganz komische Phase. Aber so, als wollte sie mir vielleicht auch mit auf den Weg geben, hab keine Angst hier, du bist hier sicher. Und deswegen, glaube ich, haben sich dann zwei ganz wichtige Dinge vermischt, die für mich emotional unglaublich wie ein Feuerwerk eigentlich waren. Da ich mein Glück nicht greifen konnte und auf der anderen Seite absolut berührt war von diesem Abschied.
Oskar kommt kurz danach in ihr Leben. Dass verlässlich jemand an ihrer Seite ist, tut ihr unglaublich gut. Zwischen den Unterrichtsstunden geht sie mit ihm spazieren. Der Waldweg beginnt fast vor ihrem Haus. Aber auch das schlichte Leben in der Natur gibt ihr eine Geborgenheit, die sie so noch nicht kennt.
Ich bin viele Monate immer wieder diesen Berg hochgefahren und habe dieses Glücksgefühl, diese Schmetterlinge im Bauch, wenn man verliebt ist, die habe ich oft gespürt, wenn ich den Berg hochgefahren bin. diese Erdung war so wichtig. Weg von diesem Über an allem, hin zur Schlichtheit und einfach die simpelsten Sachen selber zu machen. Es ist wahnsinnig beruhigend, morgens Stöckchen zu sammeln, um den Ofen anzumachen, Brennholz zu sammeln, vielleicht auch mal zu fluchen, weil das Feuer nicht sofort angeht. Sich dann aber ran zu erfreuen, wenn das Feuer angeht und es dann warm wird im Haus. Einen glücklichen Hund zu sehen, wenn es heißt, wir machen jetzt einen Spaziergang. Im Sommer die Tür einfach immer aufsteht und der Wald quasi in meinem Haus lebt oder mein Haus im Wald lebt. Das ist einfach so ein beruhigendes Gefühl. Es erdet einfach.
Natürlich vermisst Julia ihre Freunde in Berlin. Aber
die Zeit, wenn meine Freunde mich besuchen kommen, ist natürlich dadurch, dass wir einfach nur im Wald gemeinsam in der Natur im Haus sind, hat das nochmal eine andere Intensität, als wenn ich nach Berlin komme und für jeden 2 Stunden Zeit habe.
Julias Besuche in Deutschland sind seltener geworden. Die erste Zeit ist sie noch in Berlin zum Arzt gegangen. Behördengänge, Arztbesuche, das alles macht sie inzwischen in Spanien.
Meine doch regelmäßigen Besuche, die ich dann noch in Berlin gemacht habe, da hatte ich auch immer das Gefühl von, oh, jetzt bin ich schon 1, 2, 3, 4 Tage hier in Berlin und ich sehe keine Natur. Ich habe dann gespürt, dass eigentlich ein Tag ohne Natur kein wirklich lebenswerter Tag ist.
Das war Mein Mensch. Heute Julia und das Haus. Autorin dieser Folge Tini von Poser. Alle Folgen von Mein Mensch gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, der euer Leben auf eine ganz andere Bahn gebracht hat? Jemand, der euch in einer Krise begleitet hat oder vielleicht durch diesen einen Satz die Augen geöffnet hat? Dann schreibt uns super gerne eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Und nächste Woche lernt ihr Hans kennen, der bei dem gefährlichen Versuch, ein neues Leben zu starten, fast seine Freiheit verliert. Wäre da nicht dieser eine Mensch gewesen, der ihm geholfen hat? Und noch etwas. Also ein Podcast-Tipp. Einer, in dem es auch um Beziehungen geht. Eigentlich wünscht sich das doch jeder. Also fast jeder oder jede. Die, die keine haben, wünschen sich eine. Und die, die eine haben, wünschen sich nach der ersten Verliebtheit, dass es besser läuft. Gute Paarbeziehungen sind also keine Selbstverständlichkeit. Warum eigentlich nicht? Was daran ist so schwer? Kann man Liebe und gute Beziehungen lernen? Und wenn ja, wie? Was sind die Zutaten dafür? Laila ist Mitte 40 und steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Ehe. 18 Jahre waren sie und ihr Mann zusammen. Warum nur hat sie das Ende nicht kommen sehen? In ihrer Verzweiflung und ihrem Frust macht sie sich auf die Reise. Sie will wissen, was das Geheimnis gelingender Beziehungen ist und lernt so 5 außergewöhnliche Paare kennen. Paare, die trotz größter Hindernisse ihre große Liebe gefunden haben und bei denen Beziehungen tatsächlich funktioniert. Wenn ihr wissen wollt, wie und warum, dann hört rein in Liebe erzählt von SWR Kultur. Ab sofort findet ihr alle 5 Mutmachgeschichten in der ARD-Audiothek.